Ein Breitensportverein gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das waren News, die haben aufhorchen lassen. Doch alles fing an, wie meistens im Verein, mit engagierten Menschen, Ideen und Arbeitsgruppen. Wir wollen heute uns einmal am Beispiel anschauen, wie man mit projektorientiertem Engagement Großes erreichen kann, aber auch welche Hürden so alles im Weg sind. Nur noch das Intro und dann geht's schon los. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, deinem Podcast, wo immer die aktuellen und wichtigsten Themen für deinen Verein besprochen werden. Wie gewohnt mit den beiden Stimmen von Pascal und Martin auch heute wieder. Nachhaltigkeit, ja, das ist ein Thema, das zunehmend auch im Breitensportkontext immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir sind im Podcast zum Beispiel einmal darauf eingegangen, dass Nachhaltigkeit eine Möglichkeit der Positionierung im Verein sein kann. Doch wie auch andere Themen ist Nachhaltigkeit nicht einfach da, sondern es erfordert eine Beschäftigung mit dem Thema, die am Ende dann hoffentlich auch in Umsetzungsmaßnahmen enden sollte. Und genau an dieser Stelle sind wir wieder beim projektorientierten Engagement angekommen. Das heißt, wir werden uns heute einmal anschauen, wie man sich mit einem Projektansatz dem Thema Nachhaltigkeit zuwenden kann. Und keine Sorge, auch wenn ihr jetzt nicht Nachhaltigkeit als wichtigstes Thema bei euch auf der Agenda habt, lohnt es sich trotzdem dran zu bleiben, weil einige Punkte auch auf die grundsätzliche Vereinsarbeit anwendbar sind.
Ja, und um so ein wichtiges Thema zu beleuchten, haben wir uns heute wieder Verstärkung in den Podcast geholt. Einen ausgewiesenen Experten für das Thema Nachhaltigkeit im Verein, verantwortlich beim FC Internationale Berlin für das Thema Nachhaltigkeit und Engagement und einer der Hauptakteure in der Kampagne Sport handelt fair. Und damit herzlich willkommen bei uns im Vereinsstrategen Podcast an Anton Kliszewski.
Ja, moin und schön, dass ich heute bei euch da sein darf.
Genau, und bevor wir jetzt starten, noch ganz kurz an der Stelle eine Bitte von unserer Seite. Wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn doch gerne in eurem Umkreis weiter, denn jeder Hörer hilft uns, dieses ehrenamtliche Projekt weiter voranzutreiben und unsere Mission, mehr Menschen zu echten Vereinsstrategen zu machen, ja, das endlich erreichen zu können. Auch eine Bewertung im Podcast-Player hilft natürlich.
So, der FC Internationale Berlin ist wahrscheinlich einer, wenn nicht der Leuchtturmverein, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit im Breitensport geht. Wer sich mit dem Verein an sich beschäftigt, der wird wahrscheinlich erschlagen sein von all den Dingen, die so in den letzten Jahren umgesetzt worden sind, von euch, Anton. Ein Highlight, was ich mir herausgreifen möchte und von dem vielleicht der eine oder andere auch schon gehört hat, ist die Entwicklung eines nachhaltigen Trikots im Vereinssport. Sicherlich auch einer der Gründe, warum ihr mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden seid. Was man gerne vergisst, ist, dass auch ihr irgendwann mal klein angefangen habt und das, was man heute sieht, das Resultat langjähriger, konsequenter Arbeit ist. Nimm uns doch mal zurück mit auf die Reise. Wie bist du damals zum FC Internationale gekommen und vor allem auch zum Thema Nachhaltigkeit?
Ja, vielleicht setze ich noch einen Schritt früher an, und zwar war ich selbst Spieler beim FC Internationale, aber das ist schon eine Weile her, in der C-Jugend. Und habe danach auch bei anderen Vereinen gespielt in Berlin und war als Trainer aktiv, bin dann für Sportmanagementstudium erst nach Potsdam und dann nach Frankreich gegangen. Und 2020 war dann der Moment, wo ich dann auch fertig war mit dem Studium, zurück nach Deutschland kam und mich endlich wieder engagieren wollte im Sport als Fußballtrainer und hatte Inter von damals mit der Positionierung noch sehr gut in Erinnerung. Bin dann vor Ort gewesen, habe mich mit dem Vereinsvorstand dort ausgetauscht. Wie gesagt, es ging vor allem noch um eine Rolle als Trainer. Aber relativ schnell haben wir gemerkt, dass mich noch andere Themen umtreiben. Man erinnert sich zurück, 2020, Corona-Pandemie, der Spielbetrieb ruhte bei vielen und auch der Trainingsbetrieb. Das heißt, es gab ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich auch strategisch mit Themen der Vereinsentwicklung wie zu beschäftigen. Und ich habe aus dem Studium noch ein ganz bestimmtes Thema mitgebracht, was mich bis heute begleitet. Denn ich habe mir damals die Corporate Social Responsibility, kurz CSR-Strategien von europäischen Vereinsfußballmannschaften angeschaut. Und dann dachte ich, das wäre doch eigentlich eine super Möglichkeit, wenn nicht direkt im Profisport, denn das ist nicht so einfach, dort einzusteigen, vielleicht mal eine Stufe drunter im Amateursport, die Theorie in die Praxis zu übersetzen. Und das war für mich der Einstieg ins Thema und der vielleicht zweite Einstieg beim FC Internationale.
Und vielleicht nochmal für diejenigen, die sich mit dem Verein nicht so gut auskennen. Also wir haben jetzt rausgehört, es geht ein bisschen um Fußball, es geht ein bisschen um Berlin. Vielleicht nochmal so ein, zwei Randinformationen zum FC Internationale Berlin.
Sehr gern. Also gegründet sind wir 1980, schon immer sportpolitisch aktiv gewesen. In den 80ern vor allem in der Friedensbewegung. In den 90ern ging es dann ganz stark um das Thema Antidiskriminierung. In den 90ern oder seitdem haben wir auch den Schriftzug No Racism auf der Trikotbrust. Ich glaube, dafür sind wir nicht nur berlinweit, sondern mittlerweile auch deutschlandweit bekannt für dieses klare Statement, wofür wir auch auf Gelder verzichten. Denn man weiß es, die Trikotbrust ist vielleicht die wichtigste Sponsorenfläche, nicht nur im Profi, sondern auch im Amateurbereich. Und ja, ich glaube, das zeigt ganz gut, dass Inter Dinge anders machen möchte, schon immer sehr, sehr früh innovativ war. Eine weitere Anekdote, wir hatten zum Beispiel auch die erste weibliche Trainerin eines Männer-Landesligisten in den 90er Jahren und hatten auch schon ein Jahr nach Gründung, 1981, das erste Frauenteam und mittlerweile auch eine der größten Mädchen- und Frauenabteilungen im Berliner Fußball.
Okay, du merkst also als ZuhörerInnen, das ist ein Verein mit Haltung, ein Verein, der sich mit sich selber beschäftigt hat und der seine Werte auch nach außen transportiert. Blicken wir zurück auf deine eigene Geschichte, Anton. Als du dann mit diesen Ideen vom Studium zurückkamst und gedacht hast, Mensch, ich engagiere mich, bist du mit offenen Armen empfangen worden oder wie lief es damals ab?
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich mit dem Vereinsvorstand relativ lange Gespräche zu Beginn hatte und wir dann auch ein bisschen geschaut haben, wo können wir das Thema Nachhaltigkeit in den verschiedenen Facetten platzieren im Verein. Habe relativ schnell auch mitbekommen, dass die Jugendleiterin, die damalige, auch Interesse an dem Thema zeigt und wir relativ schnell connected wurden. Das ist sicherlich hilfreich, dass ich am Anfang als Externer nicht ohne Informationsfluss, was überhaupt schon passiert ist, schon jemanden an die Hand bekommen habe. Und gemeinsam haben wir das Thema dann eigentlich angegangen und wahrscheinlich werden wir dafür noch ein bisschen detailtiefer in diesem Podcast sprechen.
Ja, definitiv. Deswegen bist du ja heute hier, genau damit wir sowas besprechen können. Und du hast ja jetzt schon ersten Krümel der Umsetzung ja kurz schon mal genannt. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir nochmal über den Begriff der Nachhaltigkeit für dich persönlich auch sprechen. Also wir hatten das ja bei uns auch schon mal im Podcast besprochen, was man darunter verstehen kann. Haben natürlich jetzt nicht alle Zuhörer noch diese Folge im Kopf, weil es ja doch schon eine Weile her ist. Und zum Zweiten unterscheidet sich das ja auch von Person zu Person so ein bisschen. Was verstehst du denn persönlich unter diesem Begriff?
Also für mich und auch für den Verein haben wir es in der Kurzfassung definiert in einem Satz, das heißt Fair Play auf und neben dem Platz für Mensch und Planeten. Da kann man schon so ein bisschen raushören, an welchem strategischen Modell wir uns vielleicht auch orientieren. In der Literatur wird es das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit genannt, also dass nachhaltige Entwicklung nur passieren kann, wenn man gleich bedeutend und auch gleichberechtigt soziale, ökologische und ökonomische Kriterien und Zielsetzungen mitverfolgt. Und das Wichtige dabei ist, glaube ich, auch zu erwähnen, dass jede Entscheidung eines Vereins eben basierend auf diesen drei Säulen getroffen werden muss. Das ist natürlich nicht in der Praxis immer möglich, aber sollte immer das Ziel sein einer solchen Vereinsidentität. Und ich glaube auch, dass und bin überzeugt, dass sogar wenn eine Entscheidung am Ende teurer, mehr Zeitaufwand und einen Zielkonflikt im Verein erreichen könnte, es trotzdem die richtige Entscheidung sein kann. Und ich glaube, das ist nur durch den Begriff Nachhaltigkeit und vielleicht auch Ethik zu erklären.
Okay. Ich glaube, man kann sich sehr gut was drunter vorstellen, wenn man so mit diesem Ansatz erstmal rangeht in diese Entscheidung. Dann lass uns mal gleich in die Praxis reinwechseln. Also, wie gesagt, wir wollen uns heute dem Thema Nachhaltigkeit ja nur intensiv widmen. Und du hattest ja schon gesagt, du wurdest vor uns an die Hand genommen im Verein, als dann, als du mit dem Präsidium gesprochen hast. Was empfiehlst du denn? Ist das so der erste richtige Schritt, um jemanden quasi auch oder in einem Verein mit dem Thema Nachhaltigkeit zu starten? Oder gibt es auch, sag ich mal, andere erste Schritte, die man im Verein gehen kann und sollte?
Es gibt sicherlich verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Ich kann auf jeden Fall diesen Weg beschreiben, dass man sich erstmal Mitstreiterinnen am Anfang suchen sollte, einfach weil der, glaube ich, der hilfreichste zu Beginn ist, damit man sich nicht alleine fühlt und auch ein bisschen mehr Power in das Thema mit reingeben kann. Denn ich sage immer, es ist auf jeden Fall kein Erkenntnis, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Das heißt, es gibt genug Leitfäden, es gibt genug Podcast-Inhalte auch dazu, wie es gemacht werden kann. Aber am Ende muss es gemacht werden, das Thema. Das ist wahrscheinlich wie in vielen anderen Engagementbereichen auch so. Und da helfen natürlich am Anfang verschiedene Mitstreiterinnen und auch Mitstreiterinnen mit diversen Profilen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wenn wir ein nachhaltiges Projekt anschauen, wie zum Beispiel die Umstellung der Trikots, dann hilft es logischerweise, dass da viele Personen ein Mitspracherecht haben. Ne? Wenn ich als Einziger, der vielleicht Expertise im Bereich ökofaire Beschaffung mitbringe, also weiß, wie das gut produziert wird, aus welchen Materialien, am Ende das aber von den SpielerInnen auf dem Platz nicht getragen wird, weil es kratzt oder irgendwie nicht passt, ja, dann haben wir das Projekt auf jeden Fall nicht gut umgesetzt. Das heißt, ich glaube, der wichtigste wichtigste Faktor ist zu Beginn, dass man ein diverses Feld an Mitstreiterinnen hat. Wir nennen das im Verein eine erste AG Nachhaltigkeit und da können dann beispielsweise Positionen wie Trainer und Trainerinnen, aber eben auch die SpielerInnen, auch jemand aus dem Vorstand sollte regelmäßig vorbeischauen, auch wenn er vielleicht nicht eine übertragene Rolle direkt übernehmen muss, denn der Vorstand ist oftmals mit vielen weiteren Dingen auch schon beschäftigt. Aber man sollte, glaube ich, auch offen dafür sein, Externe mit in dieser AG Nachhaltigkeit zu lassen. Denn ich war damals beispielsweise noch kein Vereinsmitglied und ich sag mal, ein antiquierterer Vorstand hätte natürlich auch sagen können, das sind jetzt viele Ideen, aber du hast dich noch nicht lange genug bewiesen, wir werden das jetzt erstmal in ein weiteres Gremium geben und das war's dann. Also ich glaube, ne, diese Möglichkeit zu sehen, Expertise von draußen zu bekommen, vor allem von jemandem wie mir, der motiviert war, aus dem Studium kommt, das ist ganz wichtig, kann ich auch auf jeden Fall als Learning auch für andere Vereine mitgehen, sich da nicht zu verstecken. Und ich glaube, was auch extrem relevant ist am Anfang, es gibt so viele verschiedene tolle Sachen, die man starten kann, man muss es irgendwie ein bisschen eingrenzen können, weil nicht alle Themen können direkt beeinflusst werden. Auch da gebe ich wieder ein Beispiel, das sich an dem Trikot orientiert. Ihr merkt, und ich komme auch später nochmal drauf zurück, warum ich das Trikot so oft nutze als gutes Beispiel. Das war mein allererstes Projekt, was ich umsetzen wollte, nachhaltigere Trikots in den Verein zu bringen, bis ich dann herausgefunden habe, wir haben ja noch 3 Jahre Ausrüstervertrag. Das heißt, ich konnte überhaupt gar nichts machen. Es lag nicht in meinem Einflussbereich. Und das am Anfang zu verstehen, ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man sich nicht an einem Thema die Zähne ausbeißt und dann demotiviert rausgeht. Und das ist natürlich die Rolle einerseits von der AG, die sich dabei austauscht und Themen aus dem Tisch bringt, aber auch durch die Vernetzung in den Verein hinein und viele Menschen, die sich gegenseitig vertrauen und versuchen weiterzubringen.
Du hast eine Sache gesagt, die möchte ich gerne mal mit aufgreifen, und zwar, dass man eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss selber und aber auch, dass der Vorstand oder wer auch immer dann dafür entscheidet, auch das Ganze zulassen muss. Und das fand ich so schön an dem Beispiel jetzt gerade, wo du sagst, du bist eigentlich ein Externer oder ein Halbexterner gewesen und die haben sich trotzdem gut eingebunden, weil genau das ist es ja, was das Thema projektorientiertes Engagement am Ende auch nach vorne bringt. Also die Leute wirklich einzubinden nach ihren Stärken. Du hattest jetzt irgendwie Energie und Motivation, ein Thema voranzubringen und dann brauchst du dich nicht irgendwie für einen Kassenwart wählen lassen, nur um mitzuspielen oder so, sondern das haben die da ganz clever gemacht, kann man jetzt auch rückwirkend so sagen. Ne? Diese AG Nachhaltigkeit, die da gegründet worden ist, die hat dann schon auch ihr Ziel irgendwie erreicht oder weiß ich nicht, Teilziel erreicht vielleicht, ich weiß nicht genau, wo ihr hin müsst, vielleicht kommen wir dazu noch zu sprechen. Jetzt schauen wir doch genau da drauf, und zwar dieses Projekt Engagierte Engagement, was ihr für euch löst mit so einer AG, mit so einer Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit. Wie setzt sich das bei euch zusammen? Also wie kommt so eine AG zustande? Vielleicht gibt es da Kriterien oder ist es tatsächlich so, ihr fragt gerade ein Thema, wer hat Energie, wer möchte mitmachen? Nimm uns da mal gerne mit. Wie läuft das bei euch?
Ja, also in jedem Fall kann ich nochmal zurückdrehen. Die Zeit, wir waren am Anfang, als wir den Verein aufgerufen haben, dass wir diese initiale AG Nachhaltigkeit gründen wollen, direkt 15 Personen. Dazu muss man sagen, wir sind ein 1300 Mitglieder großer Verein. Das kann in anderen kleineren Strukturen ein bisschen weniger sein, aber ich glaube, es geht auch nicht um die Anzahl an Personen, sondern eher um die Motivation dahinter. Und das heißt, am Anfang war es eine ganz offene Möglichkeit und das war das Spannende daran, denn es gab noch nie eine projektorientierte Arbeitsgruppe zum Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist das erste Learning, was ich Vereinen an die Hand geben kann, zuerst mal sich zu trauen, ein neues Thema zu platzieren. Man weiß gar nicht, wie viele Interessierte dann vielleicht noch aus dem Vereinsumfeld dazukommen, mit denen man gar nicht gerechnet hat und die vielleicht auch für kein anderes Engagement in Frage kämen, weil sie das vielleicht, ne, möchten nicht im Vorstand mitarbeiten, möchten vielleicht auch nicht im sportlichen Bereich mitarbeiten. Da ist die AG Nachhaltigkeit eine optimale Lösung gewesen und wir haben auch sehr viel junges Engagement logischerweise auch dazu bekommen. Vor allem 2020 war Fridays for Future gerade extrem riesig. Das heißt, wir haben natürlich auch ein kleines wenig den Zeitgeist getroffen, aber mittlerweile treffen wir uns immer noch jede 4 bis 6 Wochen und haben weiterhin einen großen Stamm von den Personen, die damals dabei waren, auch gehalten. Des Weiteren, glaube ich, ist super hilfreich, dass man in dem projektorientierten Engagement, es wurde gerade von euch auch angesprochen, Stärken stärkt. Das heißt, wenn jemand sehr interessiert ist an einem Bereich, wie zum Beispiel dem Bereich Catering oder im Bereich Mobilität oder im Bereich, wie bei mir, ökofaire Beschaffung, dann sollte man diese Person sich dort auch erstmal ausleben lassen und schauen logischerweise, dass man am Ende zu einer gewissen Entscheidung kommt im Gesamtgremium. Aber logischerweise ist eine AG Nachhaltigkeit auch immer noch sehr, sehr divers. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Themen, die angegangen werden können und die müssen natürlich auch in der Weise gemanagt werden. Und ich glaube, da ist einerseits natürlich auch ein bisschen Zielkonfliktpotenzial, weil man kann sich verlaufen, aber das haben wir im Verein relativ gut hinbekommen, dass wir eine Struktur gebaut haben, auch mit einer Status-Quo-Analyse, mit einer Wesentlichkeitsmatrix und auch mit einer Anspruchsgruppenanalyse, um zu schauen, wo können wir unsere Stärken ausspielen und wo oder welche Themen lassen wir auch erstmal sein, weil wir können als Verein nicht alles lösen. Ne? Wir haben auch Zeitbudgets, die eingehalten werden müssen. Wir haben budgetäre Restriktionen, logischerweise einen Schatzmeister, der auch beim Thema Nachhaltigkeit gerne noch ein, zwei Mal nachfragt, ist ja völlig normal, wenn es nicht in den Sportbereich reingeht. Ne? Also auch das sind alles natürlich Konfliktpotenziale, die man aber mit offener und transparenter Kommunikation gut lösen kann.
Das klingt schon fast sehr, sehr professionell, wie so ein Unternehmen ihr da mit euren, ihr habt ja schon fast einen eigenen Kodex da, so Vokabelheftchen aufschlagen, Seite 3. Wir machen jetzt mal Matrix. Nee, finde ich gut, gerade weil man muss ehrlicherweise dazu sagen, das ist nicht die Realität, die meisten Vereine da draußen leben. Von daher Respekt, dass ihr das so umsetzt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist dein Weg auf jeden Fall der richtige, zu sagen, wir haben ein Thema, gerade Nachhaltigkeit ist, du hast selber gesagt, das ist so groß, so komplex, das kann ja von, wir bauen irgendwo mal ein Insektenhotel bis hin, wir ändern irgendwelche Lampen, bis hin zu, wir machen die Trikots neu, also da kann ja alles sein. Wo habt ihr Leute gerade Energie für, was wollt ihr ändern? Und dann hast du eben eine breite Beteiligungsplattform. Und ich glaube, das ist auch die Chance für unsere HörerInnen da draußen, entweder das Thema Nachhaltigkeit aufzugreifen oder ein anderes Thema. Also auch gerade, wenn ein Thema vermeintlich zu groß ist, einfach mal zu fragen, Leute, ist das ein Thema für uns? Und wenn ja, wie gehen wir daran? Und dann kann es eben genau, wie ihr das gesagt habt, sein, dass man so eine Arbeitsgruppe gründet. Ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht ist natürlich dann auch, den Leuten den Spielraum zu geben. Also nicht zu sagen, du hast gerade den Schatzmeister ins Spiel gebracht. Wenn dann eine coole Maßnahme rauskommt, dann heißt es, naja gut, die kostet aber mehr als 500 Euro, das können wir uns eigentlich nicht leisten, das ist irgendwie ein bisschen blöd, dass man dann eben nicht den Spielverderber spielt, sondern ermöglicht. Ich stelle trotzdem eine Anschlussfrage. Du hast jetzt gesagt, bei euch haben sich 15 Leute gleich gefunden. Gibt es denn bei euch mehrere Arbeitsgruppen noch? Ist das die einzige? Und falls es nicht die einzige ist, sind die anderen auch so gut gefüllt, dass die Leute da schon quasi Schlange stehen für? Oder wie gewinnt ihr da die Personen für?
Also bevor wir die AG Nachhaltigkeit gegründet hatten, gab es auch schon eine AG Zukunft im Verein. Die hat aber ihre Arbeit relativ kurz vorher dann schon abgeschlossen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren wir die einzige AG. Mittlerweile gibt es noch eine weitere AG, AG Kommunikation, die auch mittlerweile mit 7 bis 8 Personen besetzt ist, um die sich crossmedial um Instagram, über um Socials, zum Teil um Newsletter, Website-Auftritt und auch Presse- und Medienarbeit mit kümmert. Und außerdem sind wir gerade in einem Vereinsentwicklungsprozess, wo wir definitiv noch weitere Gruppen zu Organisationsentwicklung mit aufbauen werden oder jetzt auch ganz kurze projektorientierte wie unsere Vereins-App, die es beispielsweise schon länger gibt, aber noch nicht so genutzt wird, wie wir uns das vorstellen und wir gemerkt haben, wir brauchen jetzt nochmal ein bisschen mehr Power dahinter. Aber ich kann mal vielleicht ein bisschen erklären, wie wir auch nach ganz konkret nach weiteren Engagierten bei uns im Verein, aber auch extern suchen, weil es hat tatsächlich im letzten Jahr Beispiel AG Kommunikation sehr, sehr gut funktioniert und auch immer noch bei der AG Nachhaltigkeit, dass wir Menschen, die zum Teil die AG verlassen, aus Zeitgründen, vielleicht wegen des Studiums oder auch wegen der Babypause, wir dann relativ gut auch Nachschub bekommen. Und das funktioniert bei uns, ich habe es gerade so ein bisschen angeteasert, logischerweise crossmedial. Also man muss die Menschen irgendwo da erreichen, wo sie sowieso sind. Eine Website ist natürlich Standard, aber viele Menschen von uns aus dem Verein klicken auch nicht mehr auf die Website. Das haben wir aus den eigenen, aus den direkten Gesprächen schon erfahren und auch auf der Mitgliederversammlung holen wir uns regelmäßig Feedback ab, woher zieht ihr eure Informationen? Aber trotzdem haben wir natürlich einen guten Bereich wie Nachhaltigkeit, wo man alle unsere Aktivitäten und Projekte nachlesen kann und sich ein erstes Bild machen kann. Aber wir haben eben neben der Website auch Newsletter, wir haben Social Media, wir haben regelmäßige Auftritte auch bei Instagram, das nennt sich der Mitmach-Mittwoch und zwar zeigen wir da, wie Engagement bei uns funktioniert, ob das der Platzwart oder die Platzwärtin ist, ob das ein Trainer ist von der A1 oder auch jemand aus der AG Nachhaltigkeit oder im Vorstand. Wir probieren es so bildlich und so plakativ wie möglich zu machen, dass sich die Menschen draußen was vorstellen können, wie vielfältig Engagement im Verein überhaupt sein kann, weil viele, ne, hatte ich erwähnt, können sich das nicht vorstellen, dass nicht nur Trainer und Trainerinnen, Betreuer und vielleicht ein Vorstand noch irgendwie existieren. Es gibt ja 1000 verschiedene Möglichkeiten, Personalgewinnung etc. Das habt ihr in euren Podcast ja auch schon des Öfteren mal thematisiert. Was ich aber noch sozusagen auch wieder als Learning vielleicht rausgeben würde, ist, dass so eine Anker Kommunikation hilfreich ist. Also wir haben zum Beispiel auf der Website, auch wenn wir wissen, dass die nicht direkt geklickt wird, eine Rubrik und die nennt sich Mitmachen. Und das, unsere gesamte Kommunikation zielt darauf ab, die Menschen auf diese Seite zu bringen. Das ist der Call to Action auf Instagram, das ist der Call to Action bei jedem Video, das irgendwie mit Engagement zu tun hat, dass wir am Ende die nochmal auf diese Website verlinken. Wenn wir Plakate analog, logischerweise, auf dem Vereinsgelände aushängen oder auch Postkarten, die wir ausgedruckt haben, in den Vereinsmitgliedern in die Hand zu geben, ist das der Call to Action, also die Möglichkeit, wo sie hin navigieren sollen. Und auf dieser Mitmachseite gibt es dann auch nochmal ein Video, es gibt eben auch die verschiedenen Engagementbereiche und auch nochmal ein Mitmachformular, wo, wenn man sich nicht sicher ist, wo man überhaupt mit starten möchte, seine Stärken eintragen kann, auch wo man sich nach 6 Monaten Engagement sieht bei Inter. Das finde ich immer spannend für das Erstgespräch. Woher liegt die Motivation? Wo kann ich die Person irgendwie greifen? Und logischerweise auch das Zeitbudget. Und das hat tatsächlich relativ gut funktioniert mit der eigens eingerichteten E-Mail-Adresse. Ich führe dann normalerweise die Erstgespräche und schaue dann, ob ich die Person direkt in eine Arbeitsgruppe mit reinbekomme oder wir nochmal in einem größeren Rahmen mit der sportlichen Leitung oder Vorstand eine neue Rolle finden.
Ich habe 5 neue Fragen jetzt, nach dem, was du alles erzählt hast, und so wie ich Pascals Reaktion sehe, ist das bei ihm ähnlich. Ich würde vielleicht mal mit einer Frage anfangen, die jetzt vielleicht nicht komplett Nachhaltigkeit, aber zumindest das AG-Thema natürlich sehr stark berührt. Du hast gerade gesagt, ihr fragt die Leute nach ihrem Zeitbudget. Und man hat ja, glaube ich, aufgrund der letzten Minuten auch schon ganz gut mitbekommen, dass ihr einen gigantischen Umfang eigentlich an Sachen macht. Also sei es entweder sehr tiefe Maßnahmen, die ihr macht, die, sag ich mal, jetzt vielleicht nicht im Standardverein sind, aber einfach im Umfang auch grundsätzlich, was ihr tut. Wie managt ihr das mit der Zeit? Weil das Problem ist ja eigentlich immer, dass wir das Problem haben, dass halt wieder zu viel Arbeit auf zu vielen Schultern liegt. Jetzt hast du gesagt, ja, wir gewinnen Leute für die Arbeitsgruppen, aber es kann ja nicht sein, und ihr wollt die halt auch immer hindenken auf die quasi Arbeitsgruppen mitmachen, aber funktioniert das so überragend, dass ihr nicht diese Überlastungsprobleme habt, oder kennt ihr solche Zustände auch bei euch?
Wir kennen auf jeden Fall auch Überlastungszustände, haben das aber probiert in den letzten Monaten oder vor allem jetzt auch in den letzten 1 bis 2 Jahren deutlich zu minimieren, eben mit dieser Struktur, dass wir eine klare Struktur, eine klare Ansprache und auch einen klaren Weg dann aufzeigen den Menschen und sie eben nicht irgendwie nach einem Interesse nicht abholen können. Und ich muss, glaube ich, auch noch erwähnen, dass wir im Vergleich zu anderen Breitensportvereinen und Amateurvereinen schon noch besser aufgestellt sind, was das Thema Haupt- und Ehrenamt bedeutet. Wir haben ungefähr 3,5 Vollzeitäquivalente, die auf der Geschäftsstelle auch mitarbeiten, die eine volle Position für die sportliche Leitung, das ist, glaube ich, fast einmalig auch im Sport, mit mir, auch das ist wichtig zu erwähnen, eine halbe Stelle, die sich für Vereinsentwicklung und Nachhaltigkeit und Engagement, die dafür zuständig ist. Ich habe erst ehrenamtlich angefangen, aber seit 3 Jahren bin ich eben hauptamtlich auch dabei, und das hat natürlich extreme Auswirkungen darauf, wie professionell wir damit umgehen können. Ich kann viele Aufgaben übernehmen im Hauptamt oder auch die Geschäftsstellenleiterin, die viele Ehrenamtliche vielleicht auch abtören würde, weil es viel Bürokratie ist, ob das also Projektanträge, Abrechnungen oder Ähnliches geht, sodass sich die Ehrenamtlichen wirklich darauf konzentrieren können, was ihnen Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch der Sportverein der Zukunft, den wir so denken müssen, dass das Ehrenamt vom Hauptamt so unterstützt wird, dass es für alle irgendwie sinnvoll ist. Und ich glaube, ja, das ist so die Quintessenz des Ganzen, dass wir das leisten und stemmen können, plus auch immer wieder die Überzeugung, dass wir wachsen wollen. Man kann ja auch als Verein entscheiden, wir sind jetzt in dem Maße, wo wir bei 1300 Mitglieder sind, sind wir zufrieden, das passt für unsere Vereins-DNA. Wir haben aber schon Überlegungen in Richtung Mehrspartenverein, in Möglichkeit vielleicht auch andere Abteilungen aus dem Bezirk noch zu übernehmen, um an mehr Sportflächen zu bekommen. Also das sind alles Themen, die uns beschäftigen, weil wir den Verein noch lange nicht dort angekommen sehen, wo wir ihn gerne hätten. Wir haben zum Teil Visionen, wo wir auch über 3000 Mitglieder statt 1300 haben können. Das hilft natürlich dann auch wieder bei der Verbändeförderung bei uns in Berlin. Und bei 3000 Mitgliedern hat man natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Und wir denken am liebsten groß, auch wenn nicht immer alles gelingt.
Ich glaube, es könnte ein sehr langes Gespräch heute werden, wo wir ganz weit weg vom Thema nachhaltig kommen. Aber wir versuchen mal wieder den Weg dahin zurückzufinden. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Sehr schön fand ich auch, dass ihr den Pressewart natürlich abgeschafft habt an der Stelle und das über auch eine AG-Nachhaltigkeit gelöst habt. Also wenn ihr, liebe Vereine, noch einen Pressewart als Einzelperson habt und der sagt schon, nee, ich krieg das nicht mehr gewuppt, AG, dann Medien oder Presse oder wie man immer sie nennen möchte, wäre dann quasi ein Ansatzpunkt, wo ihr ansetzen könnt. Ihr macht euren Pressewart wahrscheinlich sehr glücklich und ihr kann ja trotzdem Teil der AG bleiben. Genau, also wie gesagt, wir können jetzt einmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit wieder. Die AG, die du ja eigentlich betreut hast, geleitet hast und ein bisschen auch dann quasi mit aufgebaut hast, Du hast gesagt, dein erstes Ansatzthema, was du machen wolltest, bis du den Ausrüstevertrag gelesen hattest, war, dass du das Trikot umsetzen wolltest. Also das, was ihr jetzt eigentlich erst relativ kurzer Zeit gemacht habt. Trotzdem hast du ja wahrscheinlich nicht 3 Jahre Durchstrecke erstmal hinter dir ich bringen müssen und gesagt, du hast gar nichts erreichen können, weil nachher ich kenn, es gab nur Konzepte und Entwürfe. Deswegen nimm uns mal mit und sag's mal, was sind denn dann so die Alternativen und ersten Erfolge, die du quasi umsetzen konntest oder beziehungsweise die AG Nachhaltigkeit umsetzen konnte bei Internationaler?
Unser Konzept ist vielleicht nicht direkt übertragbar auf alle Sportvereine, weil wir uns, da komme ich gleich zu, etwas sehr Großes vorgenommen haben. Aber ich glaube, die Schritte, die wir gegangen sind und die Strukturschaffung, die ist für alle Vereine, die Interesse an dem Thema haben, identisch. Warum sage ich das? Weil wir als größten Erfolg ungefähr 6 Monate nach der Gründung der AG Nachhaltigkeit schon der erste nachhaltig zertifizierte Amateurverein Deutschlands geworden sind. Das ist ein Riesenschritt für uns gewesen. Es ist ein Industriestandard vom Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung, der normalerweise eher größeren Industrien und Organisationen vorbehalten ist. Wir waren aber inspiriert vom FC Köln im Jahr 2020, der ebenfalls diesen Nachhaltigkeitsstandard als erster Profi-Fußballclub durchlaufen hatte und hatten auch da wieder, ne, wir haben Expertise im Verein gefunden, einen eigenen Zertifizierer für diesen Standard herausgefunden über die AG Nachhaltigkeit, der uns auf dem Weg der Zertifizierung unterstützt hat und mittlerweile unser ehrenamtlicher Nachhaltigkeitsbeauftragter ist, also neben mir das Team der AG Nachhaltigkeit auch mitleitet. Deswegen sind auch diese Begriffe wie Status Quo-Analyse und Wesentlichkeitsmatrix oder auch Anspruchsgruppenanalyse gefallen, denn das sind Themen, die wir umsetzen mussten. Wir mussten eine Nachhaltigkeitsstrategie plus auch Beauftragte und Ziele und Maßnahmenplanung für die 3 bis 5 nächsten Jahre durch diesen Standard entwickeln. Und deswegen nochmal die Betonung, es bedarf nicht unbedingt einer Zertifizierung, aber es ist ungemein hilfreich, sich klarzumachen, was man in den nächsten 3 bis 5 Jahren erreichen möchte, um eben diesen Kompass zu haben und sich nicht zu übernehmen, wie ich gerade mit dem Bereich Ausrüstervertrag versucht habe, so als ein Beispiel darzustellen, weil da hätte ich 3 Jahre dran arbeiten können und es wäre doch nichts passiert. Und deswegen war das der erste Meilenstein und logischerweise hat das dann auch die erste mediale Aufmerksamkeit von außen, aber eben auch von innen wurden die Menschen plötzlich aufmerksam und die meinen es wirklich ernst, Zertifizierung überall in den Medien und außerdem hingen dann plötzlich die Nachhaltigkeitsziele draußen und sie haben auch gemerkt, die Mitglieder, wir kommen mit Workshops zum Teil vorbei, wir schauen uns eigene Bereiche an, es werden immer mehr Fragen gestellt und auch die Mitglieder werden von außen dran werden angefragt zu den verschiedenen Themen, die wir so bespielt haben, was mich auch stolz gemacht hat, dass man eben diese Kommunikation recht schnell aufgestellen konnte. Ich nehme euch mal ein bisschen mit, um konkret zu werden, was wir eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit dann gemacht haben. Das war relativ viel, da ich versuche mich mal auf so ein paar Bereiche zu konzentrieren. Ich fange wieder an bei der fairen Beschaffung. Die Spielkleidung haben wir außen vor gelassen. Was wir machen konnten, ist, uns den Fanshop anzuschauen. Und auch da Beispiel, wir haben uns nicht überladen. Wir hatten am Anfang circa 7 bis 10 Artikel, die wir eingekauft haben. Wir haben uns entschieden, 3 umzustellen auf faire und ökologische Beschaffung. Das heißt, Baumwollartikel wie eine Mütze, wie einen Turnbeutel oder auch einen Hoodie haben wir geprüft, wo kann man die Baumwolle besser beziehen, fair und ökologisch, und haben dann 3 nach der Zielvorgabe innerhalb von einem Jahr umgestellt und neu verkauft. Als zweites haben wir uns für eine bessere Mülltrennung entschieden. Das sind so die Basics. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen Mülltrennung auf dem Vereinsgelände, aber noch nicht so, wie wir es jetzt hatten. Haben auch einige Informationsmaterialien dafür ausgehangen, auch ganz spezifische Bilder dafür erstellt, was auf dem Fußballplatz so anfällt an Müll. Und außerdem noch eine weitere Biotonne dazu gekauft. Wir haben uns nämlich innerhalb der Recherche gefragt, warum wir keine Biotonne haben. Denn die kostet in Berlin extra und muss vom Verein gestellt werden. Haben wir aus unserem Nachhaltigkeitsbudget uns dann entschieden, diesen kleinen Obolus eben mitzunutzen. Und außerdem haben wir auch über eine Initiative von einem AG-Mitglied einen Kleidertausch initiiert. Auf den sind wir besonders stolz, weil der auch jetzt schon 6 bis 7 Mal auf dem Vereinsgelände stattgefunden hat. Zeigt eben auch, dass man soziale und ökologische Kriterien im Bereich Nachhaltigkeit gut verbinden kann, denn sozial heißt es, dass ich mir nicht ein neues Trikot oder einen neuen Pullover unbedingt besorgen muss, sondern ich kann ihn eintauschen. Und logischerweise ökologisch hat damit zu tun, dass ich die Ressourcen sparen kann, die sonst bei dem neuen Projekt, bei einem neuen Einkauf eines Textils anfallen würden. Ja, und dann haben wir außerdem noch für die mediale Aufmerksamkeit nach innen und nach außen einen Nachhaltigkeitstag etabliert. der hat auch jedes Jahr stattgefunden und hat dann relativ auf einen Schlag mal viele Mitglieder erreicht, um alle Initiativen, Projekte vorzustellen und natürlich auch nochmal für das Engagement in der AG Nachhaltigkeit zu werben. So hat man zwei Fliegen gleich mit einer Klappe geschlagen.
Okay, das sind jetzt wahnsinnig viele Maßnahmen, die ihr umgesetzt habt und die Ideen, die ihr hattet. Du hast ja gesagt, ihr habt 15 Personen zum Start gehabt. Jetzt stellt sich natürlich bei mir schon die Frage, das ist ja schon quasi Abteilungsleiterniveau, wenn man das jetzt mal so sehen möchte. Und du hast ja auch erst gesagt, dass du erstmal auch nur ehrenamtlich gearbeitet hast. Wie managt man so viele Personen im Verein? Also es ist ja nicht nur so, dass man sich jetzt die Leute aussuchen darf. Klar, du hast natürlich den Vorteil gehabt, dass es sich sehr viel gemeldet haben. Das heißt, du könntest vielleicht schon ein bisschen auch gucken, wer passt gut, wer passt nicht gut. Ihr habt ja auch gesagt, ihr habt quasi über die Webseite eine Möglichkeit, da ein bisschen vorzuselektieren. Aber auch das gab es ja damals wahrscheinlich noch nicht, sondern es ist ja erst im Laufe des Prozesses entstanden. Also zusammengefasst, auch im Verein ist ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen alles. Wie managst du das einmal und wie gehst du dann auch mit Problemen und Herausforderungen um an der Stelle?
Genau, also ich würde sagen, am Anfang sind wir da relativ blauäugig auch reingegangen. Ne? Jeder konnte logischerweise teilnehmen, jede Person konnte auch Ideen mit reinbringen. Manche sind dann bis heute geblieben, manche dann aber auch ausgedroppt, weil sie gemerkt haben, es ist relativ viel Aufwand logischerweise, wenn man dabei sein möchte. Und natürlich, da nehme ich eine Herausforderung schon mal mit dazu, jetzt wo ich im Hauptamt bin, habe ich logischerweise sehr, sehr viel Informationsdichte bei mir. Das heißt, bei mir kommen viele Projekte erstmal zusammen und ich habe einen Informationsvorschuss gegenüber den ehrenamtlichen Mitgliedern. Und das war früher beispielsweise noch nicht so. Das heißt, da haben wir eher auch noch eine Ebene gearbeitet, wo jede Person aus der AG ungefähr in Anführungszeichen gleichberechtigt war. Und später haben wir es ein bisschen logischerweise auch auf Hierarchien mit aufgebaut, dass wir einen ehrenamtlichen Nachhaltigkeitsbeauftragten mit meinem Kollegen haben und mir im Hauptamt, der dementsprechend auch die Sitzungen mitleitet und mit voranbringt. Aber was ich, glaube ich, wichtig finde, auch zum Management, was mir gut und oft zurückgefeedbackt wurde, ist, dass man für das Thema brennen muss. Ich glaube, es ist nicht nur auf Nachhaltigkeit bezogen, sondern es kann auch für jeden anderen Themenbereich, ob Digitalisierung oder was noch im Verein so als Arbeitsgruppe und Thema stattfinden kann. Aber das habe ich jetzt relativ oft gehört, dass dieses Herzblut, was ich ja hoffe, auch reinzugeben mit viel, viel Zeit und Engagement, dass das bei den Leuten gut ankommt und dass sie sich deswegen auch selbst motiviert fühlen, so lange und gerne dabei zu sein im Verein. Das ist, glaube ich, eher so ein sozialer, so ein weicher Faktor, den kann man nicht so einfach beschreiben, aber ich glaube, es ist extrem wichtig für alle Aufgaben, die im Verein so umgesetzt werden. Dann, logischerweise schon erwähnt, wir brauchen auch eine gewisse Struktur. Also es gibt klare Termine, die bestenfalls schon 6 Monate im Vorfeld festgelegt werden gemeinsam. Wir haben ein Einladungsmanagement, wir haben ein Protokoll, das rumgeschickt wird. Wir haben eine Cloud, wo wichtige Dokumente mit abgelegt werden. Das klingt jetzt auch wieder nach Basics, aber ich erwähne es nochmal, weil das, glaube ich, hilfreich ist, um zu zeigen, hier wird professionell und strukturell gearbeitet. Zusätzlich hatte ich aber auch einfach das Glück, muss man sagen, dass da sehr, sehr viele kluge Köpfe von diesen ersten 15 mit dabei waren, die einfach selbstständig und ohne jetzt viel Führung Projekte umgesetzt haben und zum Teil wirklich hervorragende Ergebnisse geliefert haben. Ich hatte schon den Kleidertausch erwähnt. Diese Kollegin von mir hat sich jetzt damit als Startup selbstständig gemacht und bietet das jetzt professionell für Sportvereine, aber eben auch für andere Organisationen an. Ist für mich so die Erfüllung wahr geworden, dass Leute, die bei uns gestartet haben, noch sehr jung, unter 20 zum Teil mittlerweile, selbst gegründet haben, Studium fertig haben und eine eigene Karriere mit dem Bereich einschlagen können. Was ich auch immer betrachtet habe, ist, was können die Teilnehmenden noch als Benefits rausbekommen? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in der externen Kommunikation, wenn man Ehrenamtliche sucht. Einerseits steht da der Verein, der Interessierte benötigt für Arbeiten, aber was kommt denn eigentlich bei der anderen Seite heraus? Was ist die Motivation der anderen Seite, sich zu engagieren? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also Geld dürfte es hoffentlich nicht sein, weil damit können wir nicht so viel dienen, aber vielleicht ist es ja auch ein Arbeitszeugnis, was hilft, vielleicht ist es das Einlesen oder Einbringen in ein Thema, weil man das später im Studium mal machen möchte. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen, dass wir auch die engagiertesten Personen zum Beispiel über ein Förderprogramm zu NachhaltigkeitsmanagerInnen weiterbilden konnten. Das ist ein Zertifikat, das einige 1.000 Euro kostet. Wie gesagt, haben wir durch Förderung bekommen. Und dann konnten wir diese Personen ja wirklich ein Zertifikat mitgeben, was denen für ihr gesamtes Berufsleben auch noch hilfreich erscheinen wird. Und ich glaube, das ist immer die, das ist für mich eine der wichtigsten Flammen, die bei mir lodern und brennen, dass ich schaue, dass ich die Menschen auch weiterbringe, dass sich das Engagement im Nachgang auszahlt und dass sie auch gerne mit dabei sind. Ja. Und deswegen immer offensiv und offen mit den Leuten sprechen und irgendwie probieren zu verstehen, wo die Motivation und Motive des Engagements sind.
Ich bin gerade großer Fan. Man merkt bei dir auch das Feuer für das Thema und dass du selber voll Bock drauf hast. Und man könnte das ja so ein bisschen so eine kleine Podcast-Zusammenfassung quasi schon machen, weil du hast, glaube ich, gerade in 2 Minuten 3, 4 Folgen von uns kurz zusammengefasst, immer mal wieder, was ist Wertschätzung, wie funktioniert das Ganze, auch die Basics, was die Struktur angeht und so. Also von daher, ich glaube, da brauche ich gar nicht viel ergänzen. Nichtsdestotrotz, ne, ihr habt gesagt, ihr orientiert euch an eurer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie. Du hast gerade eben ja auch so ein bisschen erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert, was ihr alles umgesetzt habt, wo ihr mit angefangen habt. Das ist ja alles so ein bisschen Schritt für Schritt aufgebaut. Ne? Wahrscheinlich ist das meiste davon irgendwie parallel begonnen worden. Irgendwann ist man entweder fertig oder landet in der Sackgasse. Das dürfte bei euch hoffentlich auch mal passieren. Ihr seid nicht bei allem so ganz erfolgreich. Das muss einfach auch dazugehören. Von daher wäre die Frage eigentlich so ein bisschen, seid ihr an irgendeinem Punkt auch mal zufrieden oder habt ihr so eine gewisse Gier quasi auf Weiterentwicklung, weil du hast jetzt gesagt, du hast natürlich den Posten auch als Vereinsentwicklung, als hauptamtliche Stelle. Ist das bei euch auch in der Vereins-DNA mit drin? Weil wir sagen es ja öfters auch im Podcast, dieses Weiterentwicklungsthema, das raubt natürlich Zeit und Energie. Und wenn ich im Tagesgeschäft gefangen bin, dann ist das manchmal nicht so das Thema, was gerade auf der Agenda steht. Von daher würde mich mal interessieren, ob das bei euch auch mal so ist, dass ihr irgendwann sagt, Leute, jetzt ist mal gerade gut, auch wenn es nur für ein halbes Jahr ist oder so, oder ob dann immer so, wir machen jetzt weiter, wir haben noch große Ziele. Wie ist bei euch so das Gefühl im Verein?
Tatsächlich gibt es auch einige Stimmen, die sich immer wieder ein ruhiges Interjahr wünschen. Aber seit ich bei Inter bin, wünschen sich die gleichen Personen ein ruhiges Jahr und wir bekommen es irgendwie nicht hin. Ist auch schön, denn es gibt zu viele motivierte Personen, die immer wieder eine neue Idee haben, die man auch zum Teil einfangen muss. Und auch ich muss mich einfangen, denn auch ich hatte schon Zeiten, wo ich mental und aber auch vom Zeitbudget und Investment nah an der Grenze des Machbaren noch dran war. Das habe ich, glaube ich, in diesem Jahr ein bisschen besser beherzigt. Aber ich kann euch mal nochmal auf ein Projekt mitnehmen aus dem letzten Jahr, weil ich jetzt so oft das Trikot erwähnt hatte. Und deswegen wollte ich die Anekdote nochmal teilen, um auch zu zeigen, wann man irgendwann auch mal Schluss machen muss mit Transformation. Und dieses Trikot, das sehen jetzt die Hörenden nicht, habe ich auch gerade an, ist so unser größtes Projekt, fast noch größer als die Zertifizierung, die wir durchlaufen haben. Denn bei diesem Trikot haben wir wirklich Transformationen im Nachhaltigkeitsbereich sichtbar gemacht und sind an die Grenzen gegangen, was ein Amateurverein leisten kann. Wir haben eben nicht einen Ausrüstervertrag, der uns vorlag, den nach 3 Jahren übrigens abgelaufen war, konnten wir deswegen eine neue Ausschreibung starten und haben uns sozusagen Angebote angehört von externen Sportartikelausrüstern, die uns Angebote zur neuen Saison gemacht haben. Und wir haben dabei einen Wert gelegt eben auf Nachhaltigkeit. 30% der Kriterien am Ende waren Nachhaltigkeitskriterien. Das heißt, der Preis war logischerweise mit 45%, also das Gesamtpaket, noch am entscheidendsten. Aber danach kamen auch schon soziale und ökologische Kriterien der Beschaffung. Wir haben, um das ein bisschen zu verkürzen, dann relativ schnell zwei Anbieter bekommen, mit denen wir ein ganz neues Projekt gestartet haben, nämlich ein Trikot zu entwerfen, was es so noch nicht gibt, nämlich ein voll kreislauffähiges, das nach Cradle-to-Cradle-Gold-Standard zertifiziert ist in den Materialien. Nur eine ganz kurze Nerd-Session dazu. Kreislauffähigkeit bei Trikot heißt, dass sozusagen das Material weiterhin zwar aus einem Polyester besteht, also wie die anderen Trikots, die man so aus dem Sport mal kennt, auch, aber das komplett frei von Chemikalien ist, ist auch biologisch abbaubar ist und es so designt ist, dass es im Nachgang, wenn es zum Beispiel zerrissen ist oder nicht mehr getragen wird, nicht in der Tonne landen muss, sondern wieder zurück in den Kreislauf kommt und daraus neue Inter- oder auch andere Trikots hergestellt werden können. Das Ganze haben wir dann auch noch in Portugal produzieren lassen, also auch da nochmal den Bereich soziale Nachhaltigkeit mit eingegangen. Und das war für uns eigentlich so ein extrem großes Projekt, wo wir am Ende gemerkt haben, nach 1,5 Jahren, Wir haben wir zahlen deutlich höhere Preise. Wir hatten logischerweise viel höheren Zeitaufwand und am Ende hatten wir auch ein bisschen Zielkonflikte im Verein, weil der Preis soll sich logischerweise ja auch irgendwie niederschlagen dann im Ende in der Qualität. Und wir haben mittlerweile das Trikot im Vereins-Fanshop für knapp 80 Euro stehen. Das ist happig. Das haben wir in der Diskussion auch mitbekommen. Auch wenn wir natürlich wissen, dass wir einen großen Anteil dieses Preises auch in der Produktion mit abrechnen müssen, wenn man fair und ökologisch bezahlt. Und da ist dieser berühmte Zielkonflikt, wie weit kann ich als Verein überhaupt gehen, wie weit kann ich auch gehen, bevor ich dann vielleicht Mitglieder aus einem schwächeren sozioökonomischen Milieu dann damit treffe. Und dieser Diskussion stellen wir uns logischerweise sehr. Um jetzt nochmal auf diese Eingangsfrage zurückzukommen, wann ist mal Schluss, denken wir jetzt daran, wir haben es geschafft, wir haben dieses kreislauffähige Trikot auf den Markt gebracht, wir haben gezeigt, dass es möglich ist, aber eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe als Amateurverein, das überhaupt möglich zu machen. Da müssen eigentlich soziokulturelle oder politische Institutionen sind erstmal gefragt oder auch vielleicht Profiklubs, die uns den Weg bereiten, dass nicht ein kleiner Amateurverein wie wir uns daran komplett überarbeiten müssen. Und da ist jetzt eben auch die Entscheidung zu sagen, hey, wir haben es einmal gezeigt, wenn es in den nächsten Jahren vielleicht nicht ganz nach dem perfekten Nachhaltigkeitsstandard geht, dann ist das auch okay. Das muss auch ich lernen, dass irgendwann dieses berühmte Schluss ist und man sich mit dem nächsten Thema beschäftigen kann. Das ist ein großer Lernprozess gewesen, weil ich bin auch Perfektionist. Aber auch das Trikot-Thema zeigt nochmal die verschiedenen Stränge, die da zusammengekommen sind. Wir haben eine unfassbare Kommunikationskampagne daran im letzten Jahr geliefert. Wir hatten auch da komplett ehrenamtliches Engagement von Designern, von jemand, die das geschneidert hat, von Menschen, die Fotos gemacht haben, die Videos dazu gemacht haben. Weil wenn du ein Produkt hast wie das Trikot, das wirklich genau gleich aussehen soll, ja auch, wie ein konventionelles Trikot, da muss man ja irgendwie eine Geschichte dahinter verpacken. Und das ist dieses Schwierige der Nachhaltigkeit und weswegen ich auch nochmal zurückgehe auf den Eingangssatz, den ich gesagt hatte. Ne? Was ist Nachhaltigkeit? Ist es die richtige Entscheidung, auch wenn es mehr kostet, mehr Zeitaufwand hat und irgendwie die Leute darüber diskutieren und am Ende das gleiche Produkt scheinbar bei rauskommt? Das sind so die spannenden Fragen, die ich mir stelle. Kann man fast philosophisch werden, aber mal schauen, wie das so weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das vielleicht ja auch andere Vereine motiviert, sich überhaupt die Lieferkette mal anzuschauen.
Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt und auch ein cooles Trikot geworden. Also, ne, du hast ja, die Leute sehen es nicht, es sieht schick aus. Martin und ich, das ist jetzt quasi besser für die Zuhörer, denn wir nehmen mal den nachhaltigsten Trikots aller Zeiten auf. Wir stehen nämlich quasi nackt hier vorm Mikrofon. Ja, also, das wäre sehr nachhaltig, aber ich kann euch beruhigen, da draußen so schlimm ist es dann auch nicht. Also von daher, wir sind hier ganz gesittet unterwegs. Aber wie gesagt, richtig cooles Trikot. Kann man sich sicherlich auch mal bei euch auf der Webseite angucken oder in Social Media verfolgen, auch die Story dahinter. Sollte man mal machen, wenn man da tiefer einsteigen möchte.
Ich denke auch, dass man das bei Social Media mal sehen wird, weil wir werden jetzt sicherlich einen kleinen Clip mal von diesem Gespräch veröffentlichen und hast ja jetzt gerade, bevor Pascal über Nacktheit gesprochen hat, auch nochmal kurz das Trikot gezeigt. Ich versuche es dann so zu schneiden, dass das dann auch entsprechend passt und das bleibt bitte in der Aufnahme, Pascal. So, aber wieder zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Also nachdem du jetzt gesagt hast, dass du auch quasi kurz vorm Burnout warst, um das jetzt nochmal anders zu beschreiben, wahrscheinlich, haben wir jetzt also gelernt, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, es ist dann auch wahnsinnig komplex im Verein, riesengroß, und natürlich wollen wir natürlich auch mit einer riesengroßen Frage jetzt enden, die man auch unendlich beantworten könnte an der Stelle. Und zwar geht es einmal um die Reise der letzten 5 Jahre. Also wenn du das jetzt einmal so anschaust und so überlegst, nochmal Revue passieren lässt, was ist so passiert, und so auch daran denkst, wie war der Verein eigentlich am Anfang, wo du angefangen hast? Das hast du ja vor uns ein bisschen auch schon beschrieben. Welche Chancen haben sich denn durch dieses Thema Nachhaltigkeit denn bei euch ergeben? Welche Erfolge hattet ihr? Da hast du ja einen Teil schon auch gesagt, aber vielleicht gibt es noch irgendwas Neues. Und vor allem, was sind auch wirklich diese Veränderungen, die im Verein damit gekommen sind?
Ich fange gerne mal an mit den sichtbaren Preisen oder auch Erfolgen und Auszeichnungen, die es so gibt. Nicht nur der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, den haben wir gewonnen, unter anderem auch den großen Stern des Sports in Gold, also die größte Auszeichnung, die man sich im Breitensport so vorstellen kann, verliehen vom Deutschen Olympischen Sportbund, aber auch den Preis der DFB Kulturstiftung. Also wir haben wirklich gefühlt in einem Jahr oder in 2, 3 Jahren dann da alles abgeräumt, was es an Preisen so gibt. Logischerweise ist das nicht meine Motivation gewesen, das vorweg nochmal zu packen, sondern ich bin intrinsisch motiviert, aber logischerweise nimmt man die Preise gerne mit. Und es hilft natürlich auch nach innen, dass man ein viel besseres Standing hat, wenn man erstmal nachweisen kann, von außen wird das genauso positiv gesehen, wie wir uns das vorgestellt haben. Über die Preise hinaus haben wir, glaube ich, jetzt eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Positionierung im deutschen Amateursport mit dieser medialen Strahlkraft, die wir haben. Ich meine, wir waren mit der Preisverleihung des großen Stern des Sports mal knapp 1:50 in der Tagesschau, haben dort im Video noch ein Trikot mit 1,5 Grad Herrn Steinmeier, dem Bundespräsidenten, in die Hand gedrückt. Ne, also wir wissen auch, wie wir uns positionieren und wo wir auch eine Message setzen können. Aber ganz generell, dieses Thema ist so stark jetzt mit Inter verbunden, dass wir auch viele Anfragen von außen bekommen. Wir müssen uns gar nicht mehr so wie ganz am Anfang nach außen wenden und Anfragen nach draußen schicken für Projektanträge oder ähnliches, sondern oftmals liegt uns das Glück schon fast vor der Tür. Das ist wirklich spannend zu beobachten und das ist wirklich eine Entwicklung, die man innerhalb der 5 Jahre klar sehen kann. Was ich damit meine, ist auch, dass wir im letzten Jahr so die Früchte jetzt auch ernten von der ganzen Arbeit, die wir uns im Vorfeld gemacht haben. Wir sind als Verein nie einer gewesen, der groß mit Sponsoring und Partnerschaften hausieren gegangen ist. Das kann man auf dem Vereinsgelände auch gut sehen. Bei uns gibt es nicht diese klassischen Banden, die man vielleicht aus dem Breitensport kennt, die vollgekleistert sind mit verschiedenen Logos. Auch spannend und auch super lokal und hilfreich. Aber die Vereinsgründer haben sich damals spezifisch dagegen entschieden, weil sie politisch neutral bzw. politisch agieren wollten, ohne auf einen Sponsor oder ähnliches Rücksicht nehmen zu wollen. Aber auch das haben wir weiterentwickelt und im letzten Jahr haben wir beispielsweise mit Völkel, also einem Biogetränkehändler, mit den Elektrizitätswerken Schönau, einem Ökostrompionier und der Nochmall, dem größten Gebrauchwarenkaufhaus hier in Berlin, 3 Partner gewonnen, die perfekt in die Strategie reinpassen, dem man es auch abnimmt oder uns auch abnimmt, dass es logisch ist, dass man zusammenarbeitet, dass es wirklich ein partnerschaftliches Projekt gibt, um Sachen umzusetzen, die wir uns sonst nicht leisten könnten. Mit dem angesprochenen Elektrizitätswerken, mit EWS, wollen wir jetzt zum Beispiel eine Ladesäule für unseren neuen E-Bus auf dem Vereinsgelände bauen. Das sind so Sachen, die machen mich wirklich stolz, dass wir da Projektgelder sinnvoll investieren können und den Verein entwickeln können. Aber was mich besonders stolz macht, ist aber auch die Durchdringung im Verein. Denn das kann man wirklich sagen, dass wir am Anfang eher so eine abgekapselte AG-Nachhaltigkeit waren, die auch ab und zu mal argwöhnisch beäugt wurde, nicht nur vom Vorstand, sondern auch von den Vereinsmitgliedern. Da hieß es schnell mal, die AG-Nachhaltigkeit ist jetzt plötzlich der Verein oder ach, die AG-Nachhaltigkeit hat entschieden, dass das und das jetzt auf den Grill kommt oder ähnliches. Das hat sich definitiv geändert, auch wenn es immer noch ein paar vielleicht kritische Stimmen gibt. Aber allein, dass wir jetzt eine Struktur haben mit mir im Hauptamt, einem ehrenamtlichen Nachhaltigkeit, Beauftragten, einer eigenen AG. Wir haben die Satzung umgeschrieben mit dem Bereich Nachhaltigkeit drin. Wir haben mittlerweile mit mir auch eine Vorstandsposition, die dafür zuständig ist. Wir haben einen regelmäßigen Punkt auf der Mitgliederversammlung und jetzt auch Menschen, die aktiv fordern aus der Mitgliederbasis, bitte macht die Zertifizierung nochmal. Oder auch so kleinere Dinge wie der Trainer der ersten Frauen, der mir kurz auf WhatsApp geschrieben hat, ich war gerade im Museum, habe Schienbeinschoner aus nachhaltigem Material gesehen, wäre das nicht was für Inter? Und das wäre vor 5 Jahren niemals denkbar gewesen, dieses Mitdenken, dieses Verankern der DNA. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch übertragen in diesen angedeuteten Strukturprozess, Organisationsentwicklung, wir nennen das gerade Inter 2035. Wo wollen wir eigentlich stehen in 10 Jahren? Welche Rolle wird das Thema Nachhaltigkeit einnehmen? Wo liegt der Sport dabei? Logischerweise, wir sind immer noch ein Fußballverein, wollen auch so hoch wie möglich kicken, wollen ein guter Ausbildungsverein sein, all das irgendwie zu kondensieren. Aber schlussendlich ist sozusagen der größte Erfolg, dass wir unseren Teil zur Zukunftsfähigkeit des Sports beigetragen haben. Und ich persönlich sehe da auch diese große Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit, in dem e.V. zu arbeiten, zu wissen, dass das hier, was passiert, Kindern und Jugendlichen, Menschen und Planeten irgendwie zugutekommt. Und das, glaube ich, immer ein gutes Gefühl, um abends nach getaner Arbeit nach Hause zu gehen.
Ja, da bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank an der Stelle, Anton. Ich glaube, es war ein sehr tiefer, sehr intensiver Einblick auch in den Verein, in das, was möglich ist, wenn man, sag ich mal, sehr fürs Thema brennt und auch viele Mitstreiter findet, die sehr dafür brennen. Das ist ja das, was wir immer hoffen, dass wir das auch durch den Podcast in den Vereinen auslösen. Natürlich hängt das auch immer an den Personen selber, aber es ist schön, solche Beispiele dann auch mal hier live im Podcast zu haben. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank euch und ich motiviere alle Vereine, die zugehört haben. Fangt an, es macht Spaß, es wird sich auszahlen und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich stehe gern mit Tat und Rat zur Seite.
Genau, und das ist so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall gewesen, denn bei Fragen könnt ihr Anton natürlich gerne auch kontaktieren. Die Mailadresse von Anton findet ihr unten auch in den Shownotes. Ja, und uns bleibt an dieser Stelle eigentlich nur zu sagen, dass wir hoffen, dass dir diese Episode ebenfalls gefallen hat und dass wir uns hoffentlich in 2 Wochen dann wieder hören, wenn eine neue Episode rauskommt. Bis dahin wünschen wir dir eine schöne Restwoche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.